Ja, schönes Thema haben wir heute. Eigentlich habe ich gedacht, Mensch, so zu einer Online-Experience, da muss eigentlich sowas easy, locker und so weiter. Vergiss es, es geht heute richtig tief. Ja, ich habe da angedockt, die Sarah hat vor einigen Wochen ein bisschen was aus ihrem Leben erzählt und das hat mich extrem berührt und inspiriert, da tiefer zu graben. Deeper ist ja unser Jahresmotto, das heißt, das ist das, was wir den Fokus drauflegen. Fokus war vorher, dann war Grow, wir haben jedes Jahr ein Motto und dieses Jahr ist Deeper und wir wollen heute echt mal in die Tiefe gehen und schauen, was passiert denn, wenn nichts passiert? Wie reagieren wir, wenn Gott mal nichts macht? Wie gehen wir damit um? Wie ordnen wir das ein, wenn plötzlich... Wir haben immer gebetet und Gott hat irgendwie immer die Dinge wieder auf die Reihe gebracht und plötzlich klappt es nicht. Und dann stehen wir da und denken, irgendwie kommt alles so ein bisschen ins Wanken. Vielleicht die Krise hat es vielleicht bei dir auch schon ins Wanken gebracht. Das, was vorher so geplant war, funktioniert alles irgendwie nicht mehr. Und ich bin froh, dass wir Gebetserhörung immer wieder ohne Ende erleben. Ja, und ich glaube auch, 90-95% der Dinge, die irgendwie schief sind in unserem Leben, Gott biegt das irgendwie gerade. Aber was ist mit den letzten paar Prozent, die irgendwie nicht auf die Reihe kommen? Die irgendwie keine Gebetserhörung anscheinend finden und was machen wir da? So, wir haben so einen verrückten Engländer in der Church und der, als wir zusammen saßen und Alpha vorbereitet haben, hat er gesagt, weißt du, Alex, Gott ist furchtbar mächtig. Und das habe ich mir gut gemerkt. Dieses Gott ist furchtbar mächtig. Und trotz allem, trotz dass manches nicht so funktioniert, wie wir es gern hätten, Gott bleibt auch trotzdem furchtbar mächtig. Wir wollen es ja immer so, dass wir höher, schneller, weiter. Das wollen wir ja alle. Aber es gibt kein höher, schneller, weiter ohne vorher ein tiefer. Das ist eine grundsätzlich wichtige Lektion, die jeder von uns lernen muss. Das ohne Fleiß kein Preis, ohne tiefer gibt es kein höher. Der Athlet, der über 2,40 Meter springt, der hat vorher hart trainiert und hat alles gegeben und hat sich gequält, dass er das schafft. Und wir wollen heute ein bisschen reinschauen, was passiert denn in dieser Tiefe? Ich habe früher immer gedacht, das Leben, das geht so, da ist ein Kampf, da ist ein Problem und dann kommt irgendwie die Lösung, die Gebetserhörung und so weiter. Das geht immer so in einer Wellenbewegung. Das war immer so meine Sicht der Dinge. Ich habe gedacht, so funktioniert das Leben mit Gott, bis ich gemerkt habe, nee, das wird dem Ganzen nicht gerecht. Unser Leben ist mehrdimensional. Das heißt, du kannst jetzt die höchste Höhe in einem Bereich erleben und parallel dazu in einem anderen Bereich die tiefste Tiefe und es läuft alles zusammen. Es kann sein, dass bei dir momentan super läuft in der Ehe, aber auf der Arbeit hast du die größten Probleme. Es kann sein, dass deine Kinder dir die größten Schwierigkeiten machen, aber die Church macht richtig Spaß und dein Hobby geht ab und du kannst da Kraft tanken. Und ein Geheimnis ist immer da, sich Kraft rauszuziehen, wo die Höhen sind. Ja? Nicht an den Tiefen zu verzweifeln und dann die Berge sich immer vor einem vorzustellen und oh je, meine. Du, wenn du immer vor dem Berg stehst und die Sonne nicht siehst, heißt es nicht, dass die Sonne nicht da ist. Du musst nur mal einen Schritt auf die Seite gehen, den Berg da lassen und dann siehst du die Sonne wieder und nicht diesen Fokus immer auf den Berg. Nicht immer die Probleme im Mittelpunkt haben, sondern schauen, hey, wo ist die Sonne, wo ist Gott, wo ist Jesus, wo ist das Licht, wo ist die Kraft, wo ist das, wo ich meine Power herziehe und dann wird der Berg, auch wenn er noch da ist, er hat nicht mehr die Hauptrolle in deinem Leben. Okay, aber warum ändert Gott manchmal nichts? Warum lässt er Dinge manchmal zu und du betest und du bittest und die Connect betet mit und der Pastor betet mit und es passiert trotzdem nichts? Eins zeigt das Nichtstun Gottes. Das zeigt, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Es zeigt genau, hey, was ist denn in mir eigentlich los? Wenn Gott mal nichts tut, wo habe ich meinen Halt? Wo ist mein Fokus? Ist Gott nur so der Wundermann, der immer zu springen hat, wenn es in meinem Leben nicht läuft? so der Nikolaus, der immer wieder mit den Geschenken mir hinterher rennt. Wenn Gott mal nichts macht, was mache ich dann? Und die Krise, die wir jetzt gerade durchleben, die holt auf der einen Seite das Schlechteste aus den Menschen raus und parallel dazu kann sie auch das Beste rausholen. Es kann sein, dass deine Ehe momentan die tollste Zeit erlebt und es kann sein, dass die größte Katastrophe ist. Ja? Was du da draus machst aus dieser Krise und was ich daraus mache, irgendwie bleibt es doch bei uns. Die Krise geht nicht weg. Du kannst beten, solange du willst. Ich glaube, wir beten alle dafür. Und die ist immer noch da. Seit einem Jahr stehen wir da und sind irgendwie gefühlt kein Stück weiter. Und manchmal hört man so in christlichen Kreisen, ja, Gott testet mich. Das ist ein Test, den der Herr jetzt für mich vorbereitet hat. Und er will sehen, wie komme ich denn damit klar? Wie gehe ich damit um? Und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und habe gemerkt, nee, so ist Gott nicht. Gott hat es nicht nötig, mich zu testen. Er weiß ganz genau, wie es mir geht und wie ich innerlich beschaffen bin. Er hat es überhaupt nicht nötig, er weiß es. Ja, ich als Lehrer, ich muss Tests schreiben und sehen, haben die Schüler das kapiert, klappt es und bin dann frustriert zu Hause und merke, nee, sie haben es nicht kapiert, okay, dann machen wir es halt nochmal. Okay, aber Gott hat es nicht notwendig, der weiß genau, Alex, wo versagst du, wo bist du gut drin, wo hältst du durch, wo fällst du auf die Nase? Er braucht es nicht, aber ich brauche es. Ich muss merken, wie komme ich damit klar, wie gehe ich damit um, wie steht es um mich, um meine innere Haltung. Und so ein Test bringt einfach das Innerste so ein bisschen immer bei mir und bei anderen auch ans Licht. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in verschiedene Situationen, wo Menschen eben durch solche tiefen Krisen durchgehen. Und manchmal geht es gut aus und manchmal auch nicht. Ich nehme euch mit in das Buch Hiob. Und da haben wir eine ganz interessante Begebenheit. Nämlich, wir haben da so ein göttliches Meeting irgendwie in der Himmelswelt. Und für uns ist es erstmal sehr verwunderlich, da ist Gott. Und er ist nicht allein, sondern da ist noch der Böse dabei. Teufel, Satan, Verkläger der Brüder, nenn ihn wie du willst. Er steht da und er unterhält sich mit Gott. Ist ja schon mal schwierig. Also wenn ich Gott wäre, der hätte bei mir am Tisch nichts zu suchen, der Kerl. Ich würde ihn überhaupt nicht reinlassen zu mir in die Wohnung. Aber Gott lässt es zu, dass er ein Wörtchen mitreden kann. Und der Hiob, toller Kerl, Gott ist hochzufrieden mit ihm. Und dann kommt der Satan und sagt, ja, ja, ist doch klar, ja. Klar, du segnest ihn auch die ganze Zeit. Alles, was er will, gelingt ihm. Er hat alles. Er hat Frau, Kinder, Hof, Haus, Auto, Handy, alles ist da, ja. Nimm ihm doch mal was weg. Lass es doch mal zu, dass ich ihn mal einfach mal so ein bisschen durch die Mangel drehe. Und er wird dir ins Angesicht absagen. Und Gott geht komischerweise auf diesen Deal ein. Er lässt es zu. Und Satan nimmt ihm Haus, Hof, Kinder, allen Reichtum. Und der hier blickt da, versteht die Welt nicht mehr, aber er hält durch. Er hält Stand und kann es nicht verstehen. Wir sehen da interessante Passagen, wie er diskutiert mit seinen Freunden, das Warum, Weshalb und Wozu und wie ist Gott und diese ganzen tiefen Fragen, die finden wir im Buch Hiob. Ja, und er hält Stand und Satan sagt, ja Moment, ja, ja, jetzt habe ich ihm alles genommen, so drumherum, aber ihn habe ich noch nicht angetastet. Erlaube mir doch mal, dass ich ihn und seine Gesundheit antaste. Und Gott stimmt wieder zu und sagt, Gott, darfst du machen. Und er wird schwer krank, der Hiob, und kämpft mit seinen Freunden und seine Frau. Ich habe jetzt gedacht, die Frau, die meckert da und macht und tut, warum hat er die Frau nicht weggenommen? Ja, das wäre das Erste gewesen, Kinder, die armen Kinder, aber die meckrige Frau, pff, nö, nix, ist noch da. Na gut, ich sehe jetzt schon online, wie die Ellenbogen ausgefahren werden. Wehe, du lachst jetzt. Wehe, du lachst. Nee, du lachst jetzt nicht. Na ja, gut, okay. Ja, aber ich bin hier, meine Frau ist zu Hause. Jetzt kann ich eine große Klappe haben, ist klar. Zu Hause kommt dann wieder, na ja, gut, schauen wir mal. Gut, und Wir kennen das Ende, ja. Gott schenkt ihm alles zurück, er hält durch. Du meinst manchmal, wenn du das Buch hier liest, er ist kurz davor zu kippen. Noch einen Zentimeter mehr und er schmeißt alles hin, aber er schmeißt nicht hin. Er versteht nichts, er hat keinen Plan, was da passiert, er hat keine Erklärung. Gott kommt nicht und schickt ihm einen Engel und sagt, du, deshalb ist das passiert, sondern er hat keinen Plan und er hält trotzdem stand im Ganzen. Es geht über Wochen. Und seine Freunde kommen und seine Frau kommt und er diskutiert und er hält trotzdem stand. Eine zweite Situation, es ist kurz vor der Kreuzigung. Die Jünger sind zusammen und Jesus sagt ihnen, hey, ich werde gehen, jemand wird mich verraten, die werden mich foltern und sie werden mich umbringen, am dritten Tag werde ich auferstehen. Ja, aber einer ist dabei, der ist nicht einverstanden. Alle waren sie nicht einverstanden. Natürlich wäre ich auch nicht einverstanden gewesen. Und er sagt, nee, also ich verteidige dich mit meinem Blut, Jesus. Das kommt gar nicht in die Tüte. Keine Chance, sowas lassen wir hier nicht zu. Und Jesus sagt diese Worte aus Lukas 22, wir lesen das zusammen. Simon, Simon. Und wenn Jesus zweimal wiederholt, wahrlich, wahrlich, Simon, Simon, heißt es immer, Achtung, das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, da gibt es was zu lernen. Der Satan hat sich erbeten, euch zu schütteln wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Und wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Und wir gehen mal ganz genau diesen Satz durch. Hier ist unheimlich viel für uns drin. Erstens, was ich gefunden habe, ist, Satan hat sich erbeten. Manche Christen haben so die falsche Theologie, dass der Teufel rumlaufen darf und dem einen drüber und hier ein Bäm und dem einen den Fuß stellen und da noch einen Tritt in den Hintern. Das darf er nicht, sondern die Kinder Gottes sind bewahrt und beschützt. Aber es gibt Fälle, wo Gott es ihm erlaubt, etwas tun zu dürfen, was sich keiner von uns wünscht. Und so einen Fall haben wir hier. Satan hat sich erbeten und Gott lässt es zu. Euch zu schütteln, das heißt, jetzt geht's echt, mein Fundament wackelt. Der Boden unter den Füßen, er ist nicht mehr sicher. Du fühlst dich in einer Situation, wo die Gefühle hoch und runter gehen. Du hast nichts mehr im Griff. Es ist alles irgendwie in Bewegung und du kannst es nicht mehr festhalten. Das, was so sicher war, wo du irgendwie das Gefühl hattest, ja, so funktioniert meine Welt, plötzlich wackelt alles. Es schüttelt und alles kommt irgendwie durcheinander. Satan hat da so eine Ausnahmegenehmigung Gottes. Und das bekommt er nicht jeden Tag und jede Woche und jedes Jahr, sondern das sind wirklich seltene Situationen im Leben von einem Kind Gottes, wo mal wirklich geschüttelt und gerührt wird. Und jetzt sehen wir auch, warum das passiert. Er schüttelt, weil er will was sieben. Das Weizen im Sieb, ja, wo das Spreu sich vom Weizen trennt. Und ich merke dann, was ist echt. Ja, wenn du das Weizen hast und das sind die Hüllen und alles Verunreinigungen drin, das willst du nachher nicht auf dem Teller haben in deinem Brot, sondern du willst das Echte, das Korn. Und das muss geschüttelt, gesiebt werden, dass sich das Echte vom Unechten trennt. Und jede Krise ist so ein Schütteln, wo sich bei mir das Echte und das Unechte trennen. Ich sehe, was gibt mir Halt. Wo habe ich mein Fundament? Wo habe ich eine falsche Sicht von Gott? Wo habe ich Freunde, echte Freunde, falsche Freunde? In der Krise wird das immer deutlich und das Spreu trennt sich vom Weizen. Und ich bin gespannt auch, wenn wir diese Krise jetzt bewältigt haben und irgendwann Corona vielleicht nicht mehr die Rolle spielt, wer ist da noch übrig? Wer ist weggegangen? Wen hat diese Krise dazu gebracht, sich irgendwie von Gott abzuwenden und mit Church irgendwie abzuschließen? Und wer ist nachher dabei und wen hat diese Krise eher näher zu Gott geführt und nicht ins Abseits gestellt? Momentan sehen wir es nicht so richtig. Viele sind online, viele sind vorsichtig, haben vielleicht ein bisschen Angst. Und wir wissen nicht genau, was passiert da mit den Leuten? Und nach der Krise werden wir sehen, wo hat das Schütteln Spreu vom Weizen getrennt? Wo sind Menschen vielleicht von Gott irgendwie abgefallen, haben sich entfernt? Das wird so eine Krise zeigen. Und dann kommen die starken Sätze, wo Jesus echt ermutigend spricht und sagt, aber Simon, ich weiß, was kommt. Ich weiß, das wird dich schütteln. Dein Fundament wird durcheinander sein. Du wirst an dir selber verzweifeln. Deine große Klappe, die du noch vorher gehabt hast, deine Sicherheit und deine scheinbare Kraft, wenn alles kaputt ist, das Einzige, was dich trägt, ist das Gebet, das ich für dich spreche. Und es ist auch das, was mir immer wieder hilft, dass ich weiß, hey, Jesus sitzt zur Rechten Gottes und er betet für mich, wenn ich nicht mehr kann. Wenn meine Kraft nicht mehr reicht, wenn mein Festhalten, mein Durchhalten irgendwo zu schwach ist, Jesus ist da und er betet für mich. Und er hat nicht gebetet, dass ein Wunder passiert und dass der Petrus das vielleicht trotzdem schafft, ihn nicht verleugnet. Hat er nicht gemacht. Er hat es zugelassen, dass Petrus voll auf die Nase fällt. Voll in Panik, heult, weint, verzweifelt. Und dass seine Stärke, die er vorher immer so bewiesen hat und so stark war, dass die so völlig am Boden liegt und er an sich selbst auch ein Stück weit verzweifelt. Ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Ja, das ist der Sinn einer jeden Krise, dass wir stärker im Glauben werden. Und wenn du umgekehrt und zurechtgekommen bist, dann stärke den Glauben deiner Brüder. Das ist der zweite Sinn einer Krise, dass wir das weitergeben können, was wir in der Krise erlernt haben. Dass wir diese Stärke, die wir in der Krise in unserer Schwachheit erleben, dass wir andere trösten können, die durch eine ähnliche Krise durchgehen. Stärke den Glauben deiner Brüder. Und ich weiß noch, als bei uns, es war 3,5 Jahre her, und das war eine echte Sache. Weißt du, es ist eine Krise, du rechnest nicht damit. Du rechnest nicht, dass eine Krankheit kommt. Das kriegen immer nur die anderen. Als damals unsere Tochter krank wurde, das war eine Krankheit, mit der habe ich niemals gerechnet, dass sowas vorkommen kann in unserer Familie. Das sind immer die anderen, wo das passiert. Das sind die Nachbarschaft weiter, 2 Straßen weiter, die Verwandten, wo solche Dinge passieren. Niemand rechnet mit uns, dass mal ein Krebs kommt oder so irgendwas. Und wenn du dann so kalt erwischt wirst, dann fängt erstmal an, natürlich dein Glaubensleben zu wackeln. Dann merkst du erstmal, Mensch, was ist, wenn Gott mal nichts macht? Und du gehst über Wochen, über Monate und es ändert sich nichts. Und du beschäftigst dich mit der Krankheit und du merkst, okay, deine Tochter hat eine 50-50 Chance, da Leben durchzukommen. Ja, Hälfte davon schafft es nicht und die andere Hälfte kommt durch und manchmal leiden sie ein Leben lang drunter. Und plötzlich, wow, merkst du, wie nichts mehr hält. Das, was du vorher immer geglaubt und gedacht hast, es hält nicht mehr. Und du kämpfst mit Gott in dieser Situation, weil es passt nicht mehr in dein Bild rein. Dass über Wochen, über Monate nichts passiert. Keine Verbesserung, keine Hilfe, die Ärzte, ja, probieren, machen, tun, aber entscheidend, es tut sich nicht. 2-mal ganz knapp am Tod vorbei. Ja, was passiert, wenn? Wir haben gute Bekannte, wo wir als im Urlaub waren. Ihr Sohn mit 18, glaube ich, 19, ist aus dem Bett gestürzt und hat es nicht überlebt. Epileptischen Anfall, tot. Tolle Leute, gläubige Leute. Und du stehst da und verstehst Gott nicht mehr. Du hast keine Ahnung, was ist das? Kein Wunder, keine Hoffnung mehr. Er ist einfach weg. Und dann stehst du da und denkst, Manometer, nichts geht. Paulus war in einer Situation, wo auch bei ihm nichts mehr ging. Ich nehme euch da mal mit rein, 2. Korinther 12, Vers 7. Lese euch den ganzen langen Text mal vor, ich mut euch den mal zu. Gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, ist mir ein Leiden auferlegt worden. bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Ein Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht. Der Satansengel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Hier haben wir wieder genau dasselbe Prinzip wie bei Hiob, wie bei Petrus. Es ist auch einem Engel des Satans wurde erlaubt. Paulus, der hat doch schon alles erlebt. Alle Wunder, da waren Totenauferweckungen, Heilungen dabei, hat Visionen gehabt. Alles, was es im Reich Gottes zu erleben gibt, hat er erlebt. Und trotzdem, ja, ereilt ihn da irgendwas, wo wir nicht genau wissen, was ist es. Aber es muss was Schlimmes gewesen sein, sonst hätte er nicht so verzweifelt gebetet. Also ich glaube nicht, dass es ein Schnupfen war oder irgendwie. Es muss echt was Dramatisches gewesen sein. Und dann kommt dieser Engel, dem es erlaubt wurde, des Satans ihn zu schlagen. Dass er vor Überheblichkeit bewahrt bliebe. So hat er es für sich empfunden, dass er davor geschützt wurde. Und der Paulus war ja ein Pharisäer, hochgebildet, hochbelesen in der Schrift. Und ich weiß, manchmal kann man da vielleicht auch ein bisschen dann so eine Arroganz entwickeln, wo man denkt, man hat Gott jetzt echt kapiert. Jetzt habe ich verstanden, wie Gott funktioniert, wie das Wort funktioniert, was ich zu tun habe, wenn. Und wenn man eine Weile im Glauben unterwegs ist, ist das eine Riesengefahr, dass man denkt, jetzt kann mich irgendwie nichts mehr erschüttern. Ich habe alles erlebt, alle Höhen, alle Tiefen. Ja, und dann kommen solche Situationen, wo plötzlich wieder das Glaubensgerüst ins Wanken kommt. Selbe Geschichte, es wurde einem Engel des Satans erlaubt, Gott hat es zugelassen und er fleht zu Gott. Und fleht dreimal und dann kommt für ihn die bestimmt überraschende Antwort. Ich glaube nicht, dass Paulus damit gerechnet hat, irgendwie so eine Antwort zu bekommen. Eigentlich hat Paulus immer gebetet und dann ist es passiert. Ja, da war das Problem, Paulus hat gebetet, da war das Wunder. So hat eigentlich das die ganze Zeit funktioniert und plötzlich funktioniert es nicht mehr. Und die Antwort kommt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Und das kann so einen Frieden in einem selbst auflösen, wenn man in der Gnade Gottes, in der einen Schwachheit, in dem Nicht-Durchblicken, in dem keine Antwort haben, in der Verzweiflung, in der ganzen Situation, wo ich nicht klarkomme, zu wissen, okay, hey, letztlich ist die Gnade Gottes das, was mich hält. Nicht die Gebetserhörung, nicht die Veränderung der Situation, sondern die Gnade Gottes, die mein Herz festmacht, und in ihm gegründet zu sein, das ist das, was letztlich wirklich das alles Entscheidende ist. Ich weiß damals, als ich nicht verstanden habe, warum Gott es zugelassen hat und es unserer Tochter so schlimm ging, was mich damals mitgetragen hat. Ich war beim Holger im Bibelstammtisch und da waren einfach ein paar Männer zusammen. Und wir haben uns ausgetauscht, wie geht's uns? Und das hat mich unheimlich auch getragen. Ich konnte, die haben mitgeweint, die konnten einfach das irgendwie mit auffangen und das war eine starke Hilfe. Also wenn du noch keine Connect hast, du, das ist so wichtig. In der Krise brauchst du eine Connect. Ja, da brauchst du Brüder und Schwestern. Wenn meine Gemeindeleitung damals nicht zu mir gestanden, ich weiß nicht, wie ich da durchgekommen wäre. Und das ist was absolut wichtig ist. Du brauchst Gemeinschaft, isolier dich nicht, zieh dich nicht zurück. Gerade jetzt, wenn es dir schlecht geht, such Hilfe, such Leute, die dazuhören, wo du Leute mit ins Gebet nehmen kannst. Ja, Paulus hat gebetet und es kam die Antwort, hör nicht auf zu beten, sondern bleib dran. Ja, was es bei Paulus letztlich war, und ich setze zum Endspurt an, wir wissen es nicht ganz genau. Es gibt so verschiedene Theorien. Ich bin so in der Richtung, dass ich glaube, er hat irgendein Augenleiden gehabt. Später spricht er nämlich davon, zu den Galatern sagt er einmal, hey, ihr hättet die Augen euch ausgerissen und mir gegeben, wenn es gegangen wäre. Und er spricht weiter, hey, schaut mal, mit welch großen Buchstaben ich euch eigenhändig geschrieben habe. Das war was Besonderes, dass er nochmal seine Unterschrift drunter gesetzt hat. Also hat er irgendwo echt ein Leiden gehabt mit den Augen oder irgendwo in dem Bereich und es ging ihm echt nicht gut. Hinterher sagt er zum Beispiel zu den Galatern, ihr wisst doch, dass ich bei euch in Schwachheit des Leibes das Evangelium gepredigt habe, das erste Mal. Was? Paulus, ich stelle mir den mir vor, so super federnd gelagert und immer easy im Fluss und vollmächtig und powerful, power preacher, charismatisch. Nee. Obwohl meine leibliche Schwäche euch ein Anstoß war, habt ihr mich nicht verachtet oder vor mir ausgespuckt, sondern wie ein Engel Gottes nahmt ihr mich auf. Also, er muss echt einen bemitleidenswerten Eindruck gemacht haben. Es ging ihm nicht gut und Gott hat es nicht weggenommen. Also wenn du jetzt eine Situation hast, wo Gott nichts tut, noch nichts tut oder vielleicht auch wirklich bis ans Ende nichts tut, schmeiß deinen Glauben nicht weg. Da ist eine große Belohnung. Da ist eine große Gnade dahinter, sowas auszuhalten. Da ist ein großer Segensfluss da drin, wo du andere anders ermutigen kannst, anders verstehen kannst und anders für andere da sein kannst. Halte daran fest und da möchte ich beten dafür. Gerade jetzt, wo Situationen so katastrophal schwierig aussehen, dass du festhalten kannst. Bist du mit dabei? Vater, wir danken dir, dass du der bist, der wirklich Halt gibt. Herr, es sind nicht die Wunder, die uns Halt geben. Herr, es sind nicht die tollen Segnungen, die uns zufrieden und ruhig machen, sondern es ist deine Gnade. Herr, es ist deine Treue. Es ist, auch wenn wir manches nicht verstehen, Herr, ist es trotzdem, Herr, deine Hand, Herr, die wir festhalten. Wie Kinder, die am Papa laufen, halten wir deine Hand fest und wir lassen sie nicht los. Und ich bete das jetzt bei jedem, der jetzt gerade dran ist, die Hand loszulassen, dass du sie umso fester drückst, Herr. Dass du die Hand festhältst, Herr, dass du ja jetzt mit deinem übernatürlichen Frieden in die ganze Situation reinkommst, Herr. Herr, danke für deinen Segen, deinen Frieden jetzt in Situationen, wo es keinen Ausweg zu geben scheint, Herr. Danke, dass du mittendrin bist jetzt bei jeder einzelnen Person, Herr, die zuschaut, Herr, und dass du einfach jetzt deinen Frieden ins Herz gibst, dass Menschen festhalten können im Glauben. Jesus, danke, dass du für uns gebetet hast und dass dein Friede durchträgt durch alle Situationen. Danke, dass in Schwachheit deine Kraft zur Vollendung kommt, Herr. Herr, wir bekennen, wir sind schwach, Herr, wir haben es nicht drauf, wir sind keine Glaubenshelden, Herr. Wir haben einen kleinen Senfkorn-Glauben, Herr, aber den haben wir an den großen Gott. Und danke, dass du gut bist, dass du uns festhältst. Amen.
Alpha-Kurs Online ist ein kostenloser Kurs, der dir den Raum und die Zeit gibt, die großen und oft herausfordernden Fragen zu stellen über das Leben, den Glauben und den Sinn. Und das ganz entspannt von zu Hause. Keine Filter, nur ehrliche Diskussion. Alpha-Kurs Online besteht aus einer Reihe von Videos, die Gespräche über bestimmte Themen anregt. Wie kann ich beten? Wer ist Jesus? Was ist der Sinn des Lebens? Warum gibt es Leid in dieser Welt? Jede Woche hast du die Möglichkeit, einen kurzen Film anzuschauen und dich mit einer kleinen Gruppe von Menschen darüber auszutauschen, die sich wie du mit den großen Fragen des Lebens auseinandersetzt. Keine Frage ist tabu. Um bei Alpha-Kurs Online dabei zu sein, musst du dich nur anmelden und schon kannst du an einem wöchentlichen Videocall teilnehmen, ganz bequem von zu Hause aus. Um alles andere kümmert sich dein Host. Mach es dir also auf deinem Sofa gemütlich, schnapp dir deinen Laptop und schon kann es losgehen. Was hast du zu verlieren? Entdecke Alpha-Kurs Online.